und herzlich willkommen zum Mach's mal anders Podcast. Heute mit zwei Interviewgästen, Malina und Ben. Cool, dass ihr heute da seid. Stellt euch doch am besten kurz direkt vor.
Ja, mein Name ist Malina Korbach und ich bin 31 Jahre alt. Ich befinde mich gerade im wunderschönen Thailand auf Koh Phangan. Und warum ich gerade auf Koh Phangan bin, ich bin seit 2018 ortsunabhängig unterwegs. Das heißt, ich reise und arbeite gleichzeitig. Und früher war ich mal Sozialarbeiterin und mittlerweile mache ich verschiedenste Dinge. Vielleicht mal so viel ganz kurz.
Sehr cool. Ja, und mein Name ist Ben Korbach. Ich bin 34 Jahre. Ich war 11 Jahre lang Banker, habe da gelernt und auch studiert und habe dann irgendwann gemerkt, boah, das ist gar nicht mein Ding. Und glücklicherweise hatte ich Malina kennengelernt, die selbe Interessen hatte, und dann haben wir geheiratet und seitdem ziehen wir als digitale Nomaden um die Welt.
Genau. Du dementsprechend auch seit 2018.
Ja, genau. 2018 haben wir an unsere Sachen verkauft, unsere Wohnung, quasi den Mietvertrag gekündigt und sind nach Zypern ausgewandert, mit dem Ziel, dann von Zypern aus in die Welt zu bereisen.
Zack, und dann sind wir direkt beim Thema, wie man seine Lebensgestaltung auch komplett mal anders machen kann. ihr seid nämlich nicht nur einfach digitale Nomaden, die in der Welt zu Hause sind und dann ab und zu mal wieder in Deutschland vorbeischneiden. Ihr seid einfach auch ausgewandert. Wie seid denn ihr darauf gekommen oder was war da der Hintergrund? Deutschland direkt den Rücken zu kehren.
Oh, das klingt so dramatisch. Also wir haben 2018 haben wir entschieden, dass wir auf jeden Fall länger reisen wollen und auch ortsunabhängig arbeiten wollen und selbstständig machen wollen. Und dann haben wir im März waren wir bei einem, in Anführungszeichen, digitale Nomadencamp. Da haben sich ganz viele ortsunabhängige Arbeiter getroffen auf Bali. Und da ging es so ein bisschen darum, mal reinzuschnuppern, was ist das eigentlich? Geht das für uns, auch in anderen Ländern online zu arbeiten? Kriegen wir das so von der Struktur hin? Und da haben wir dann ganz viele Menschen kennengelernt, die das schon längere Zeit machen einfach. Und unter anderem auch ein Paar, was nach Zypern ausgewandert war. Und mit denen haben wir uns angefreundet und die haben uns dann erzählt, wie toll es in Zypern ist und was es für Vorteile hat und dass man da einfach auch sehr gut eine Firma gründen kann. Und dann haben wir uns das alles mal, nachdem wir wieder in Deutschland waren, mal genauer angeschaut und haben gedacht, oh, das hört sich ganz gut an. Ganz oder gar nicht, haben wir uns dann gedacht und haben genau all unsere Sachen verkauft und sind nach Zypern ausgewandert und haben dort innerhalb von 4 Wochen, glaube ich, eine Firma gegründet und eine neue Wohnung gefunden und all das, was man halt so braucht, wenn man in einem neuen Land ankommt.
Okay.
Genau, das war echt, Zypern ist für digitale Nomaden echt eine super Basis. Einfach, weil man natürlich erstens auf einer wunderschönen Mittelmeerinsel lebt. Und zweitens, man muss aber gar nicht so lange da sein. Sprich, wenn man ein paar Voraussetzungen erfüllt, muss man nur 60 Tage pro Jahr vor Ort sein. Und die restliche Zeit kann man dann in der Weltgeschichte unterwegs sein. Und das wäre, also diese Freiheit hätten wir sonst nur gehabt, wenn wir halt alles in Deutschland belassen hätten. Aber wie gesagt, wir sind jetzt nicht aus Deutschland ausgewandert, weil wir das da so schrecklich fanden, sondern eher, weil wir das Gefühl hatten, von Deutschland haben wir es mal genug gesehen, es gibt noch so viel mehr, was wir entdecken wollen. Und deswegen hatten wir auch das Ziel, das Ganze oder gar nicht zu machen, weil wir sonst auch irgendwie Angst hatten, ja, dann ist es nie so richtig. Mhm. Und da kam Zypern für uns dann wie gelegen, dass wir das eine mit dem anderen verbinden können, gemeinsam mit dem Kontakt, den wir dann schon hatten. Mhm. Und ja, auch mit dieser geringen Bürokratie, dass wir jetzt von Thailand aus unsere Firma managen können und alles, dass wir da gar nicht vor Ort sein müssen. Also wie gesagt, diese 60 Tage pro Jahr, hat sich für uns alles richtig stimmig angehört und jetzt im Nachhinein
war es immer noch stimmig.
Echt die richtige Entscheidung, ja.
Ja, man muss dazu sagen, Zypern ist einfach auch eine sehr, sehr schöne Insel. Die Menschen sind super nett, die sind sehr entspannt einfach auch, die Zyprioten. Und es gibt eine riesen Online-Unternehmer-Community da. Das heißt, immer wenn wir da sind, haben wir dort auch sehr gute Kontakte und können, da gibt es irgendwie jede Woche einen verschiedenen Stammtisch an unterschiedlichen Orten. Man kann sich sehr einfach vernetzen und das dann auch noch direkt am Meer irgendwie. Also ja, es bietet einfach sehr, sehr viele Vorzüge. Aber wie gesagt, wir finden Deutschland nach wie vor sehr angenehm, aber Zypern hat einfach für uns mehr Vorteile mit sich gebracht.
Mhm.
für den Lebensabschnitt, genau. Ja.
Die vielen mehr Vorteile, da gehen wir gleich nochmal drauf ein. Doch was ich jetzt erstmal wahrgenommen habe, ist, ihr erzählt es mit so einer Leichtigkeit. Also für viele ist es ja überhaupt gar nicht leicht, also Bankdasein, soziale Arbeit einfach stehen zu lassen. Innerhalb von 4 Wochen, habt ihr gesagt, irgendwie Dinge zu klären und dann einfach auszuwandern und einen neuen Lebensabschnitt komplett zu beginnen. War das für euch so leicht, wie ihr drüber reden könnt, oder gab es da schon auch Hindernisse und Herausforderungen?
Also es gab schon einige Hindernisse und Herausforderungen, aber es hat, glaube ich, 2016, nachdem Ben aus seinem Sabbatical wiedergekommen ist, war für uns klar, wir wollen mal irgendwann länger reisen auch und haben dann angefangen, uns mit diesen Gedanken auseinanderzusetzen und haben dann auch darüber nachgedacht, wie können wir das Ganze gestalten, und dann haben wir diesen Begriff digitale Nomaden entdeckt und diese ganze Szene, die darum gebaut ist irgendwie, und haben gedacht, boah, das klingt total interessant. Das heißt, wir haben schon längere Zeit uns irgendwie mental darauf vorbereitet. Es war dann aber trotzdem krass, als es hieß, okay, unsere Wohnung ist jetzt gekündigt zu September, wir verkaufen jetzt alles, was wir besitzen, bis auf so ein paar emotional wertvolle Dinge und ein paar Winterklamotten, die wir eingelagert haben. Und ich musste mich dann Schritt für Schritt mit der Idee anfreunden, so den Besitz loszulassen, auch wenn das so im Nachhinein betrachtet das Beste war, was ich je gemacht habe, grundlegend mal alles einfach abzustoßen, war das schon herausfordernd, weil sehr ungewiss war. Wir wussten ja auch nicht, was arbeiten wir dann. Wir wussten, wir machen uns selbstständig, aber wir hatten keine Ahnung, als was eigentlich und wo kommt unser Geld in den nächsten Monaten her und wie machen wir das überhaupt? Und das waren schon mentale Herausforderungen, aber im Nachhinein betrachtet hat es das auch so spannend gemacht, und dadurch, dass wir einander hatten und dadurch, dass wir allgemein die Einstellung haben, dass das Leben irgendwie immer ein Auf und Ab ist, war das ja schon eine spannende Zeit auf jeden Fall.
Okay. Auf die man auch gerne wahrscheinlich zurückguckt, so diese Entwicklung, weil ihr seid ja, so wie ich es auch wahrnehme, sehr gestärkt daraus hervorgegangen, aus so einem Schritt. Ja, wie seid ihr darauf denn gekommen, was ihr dann letztendlich macht? Also ihr habt gesagt, ihr hattet eigentlich keine Ahnung, was ihr jetzt wirklich machen wollt. Ihr habt einen Besitz hinter euch gelassen, seid einfach los. Ihr wusstet, dass es der richtige Schritt ist. Und wie macht man dann weiter?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also wir sind so ein bisschen go with the flow, gibt es so diesen Ausspruch. Und das haben wir sehr, sehr stark gemacht. In dem Sinne, dass wir uns natürlich schon stark informiert haben, wie kann man denn heutzutage Geld online verdienen und wie können wir auch unsere Expertise, die wir ja haben, also auf der einen Seite im Finanzbereich bei mir und im Sozialbereich bei Marlina, wie können wir die verbinden mit diesen Online-Möglichkeiten. Da haben wir schon sehr, sehr viel recherchiert und uns damit auseinandergesetzt. Am Ende war es dann bei mir allerdings so der ausschlaggebende Punkt, wie ich dann wirklich mein erstes Geld als Selbstständiger verdient habe, war gerade dieses digitale Nomadencamp auf Bali. Und zwar haben wir da nicht nur viele Kontakte und Freundschaften geschlossen, mit denen wir auch heute noch teilweise Kontakt haben, sondern ich bin auch mit 2 Jobangeboten rausgegangen aus diesem Camp, was ich super überragend fand, weil das halt beides Jobs waren, in denen ich davor nicht so wirklich hundertprozentig gearbeitet habe. Und eins davon war, dass gerade das befreundete Pärchen, die auch nach Zypern ausgewandert sind, die haben einen Blog gestartet zum Thema finanzielle Intelligenz. Und die haben mich gefragt, ob ich da nicht mitarbeiten möchte und da auch was schreiben möchte für. Und klar, mit meinem Hintergrund hat das natürlich super gepasst. Geschrieben habe ich auch schon immer gern. Ich habe es halt nur nie für andere gemacht. Und da habe ich gedacht, oh super, dann probiere ich das doch einfach mal. Und es hat sich herausgestellt, dass das echt funktioniert. Also nicht nur, dass ich gut schreiben kann, sondern auch, dass ich mit meinem Finanzwissen sowas schreiben kann, was am Markt nachgefragt wird. Und das war für mich eine super krasse Erkenntnis, weil ich einfach so aus diesem deutschen Leben so geprägt bin und aus dieser Erziehung, dass man nur damit Geld verdienen kann, was man halt gelernt hat und wo man mindestens, keine Ahnung, einen Abschluss hat und eine Ausbildung und Zertifikate, am besten Hochschulabschluss noch. Wenn du das alles hast, dann darfst du mit diesen Sachen Geld verdienen. Dann hast du diesen Proof, dass du das auch wirklich kannst. Und da ich halt bisher, ich habe überhaupt nichts beim Schreiben, ich habe es halt nur gerne für mich gemacht, war davor für mich undenkbar, dass ich mit Schreiben jemals Geld verdiene. Und deswegen war das für mich echt so ein augenöffnender Moment, wo ich realisiert habe, nee, warte mal, diese Regeln, die ich so mein ganzes Leben irgendwie gelernt habe oder verinnerlicht habe, die gelten gar nicht mehr in dieser neuen digitalen Welt, sondern es gilt nur noch, kann ich was anbieten, was der Markt nachfragt, wo irgendjemand ist, der das benötigt, kann ich das in so einer Qualität liefern, dass der bereit ist, mir dafür Geld zu geben. Und nachdem ich das erste Mal realisiert habe, dass ich das mit dem Schreiben kann, habe ich mich in dem Bereich immer weiterentwickelt, habe viel gelesen, habe mich da echt weitergebildet, auch in Richtung Marketing. Und genau, das mache ich jetzt heute noch. Ja, ich habe es ein bisschen ausgebaut, ich schreibe jetzt nicht nur noch, sondern ich berate auch kleinere Firmen, gerade zum Thema Positionierung und Branding und helfe ihnen dann gleich dabei, mit Storytelling diese Texte dann eben unterzubringen. Also es ist ein bisschen weggegangen von diesem Finanzthema, aber das Schreiben ist geblieben. Und ja, so kam das bei mir dann am Ende.
Aber ich finde es auch wichtig, da immer zu differenzieren, was Ben gesagt hat, dass es schon möglich ist, mit allen möglichen Dingen Geld zu verdienen, ohne ein Zertifikat zu haben oder eine Ausbildung 3 Jahre machen zu müssen. Weil wenn man einfach gut in was ist und die Leute da bereit sind, für Geld zu bezahlen, weil sie die Qualität sehen, finde ich völlig in Ordnung, das zu tun. Ich finde es bei manchen Branchen, so bei mir, ich arbeite als Coach und ich habe ja eine sehr fundierte Ausbildung genossen, einfach durch die soziale Arbeit, ich habe eine systemische Ausbildung als Beraterin, habe nochmal eine Online-Coaching-Ausbildung gemacht und finde es in dem Bereich aus meiner Sicht sehr wichtig, da fundiert ausgebildet zu sein, weil man einfach mit der Psyche von Menschen arbeitet. Und es gibt online sehr, sehr viele Menschen, die arbeiten als Coach, die haben aber keinerlei Ausbildung in dem Sinne. Vielleicht sind die auch gut. Aber ich glaube, dass es wichtig ist, dass man einen Mensch auffangen kann, wenn man mit dem irgendwie in die Tiefen seiner Probleme oder Herausforderungen reingeht. Und da differenziere ich immer gerne, dass ich sage, es gibt schon auch noch Sparten, wo es wichtig ist, einfach eine Ausbildung zu haben. Klar muss es nicht das klassische Studium sein oder eine Ausbildung in irgendeinem klassischen Bereich, aber trotzdem einfach, dass man weiß, was man da tut und was man auch mit Menschen machen kann, wenn man da ja in falsche Ecken vordringt, sage ich mal. Und das war mir einfach immer sehr wichtig, da für mich klar zu haben, okay, ich habe eine Ausbildung in dem Bereich, ich fühle mich da sicher, ich kann den Raum halten für Menschen und arbeite aktuell als Selbstliebe-Coach und Stressmanagerin für Frauen. Und erlebe da auch immer wieder, dass es sehr gut ist, dass ich einfach schon Erfahrungen habe aus meinem alten Job einfach, was so Ausnahmesituationen anbelangt.
Wäre auch die nächste Frage, die ich damit einbringen würde. Ihr habt beide jetzt gesagt, eine gewisse Qualität oder eine Basis muss schon auch da sein für mein Tun, wenn ich als Selbstständiger starte, jetzt mal ohne Zertifikate, wenn man das so pauschal sagen kann. Was braucht man denn dann, wenn ich kein Zertifikat habe oder wie du jetzt auch, wenn ich am Menschen arbeite, eine Qualifikation, weil wie du auch schon gesagt hast, klar, kann es auch in eine ganz andere Richtung gehen, wenn ich da einfach mal einen Menschen rumhantiere und sage, hey, mach jetzt das und mach jetzt das. Ich meine, ich komme selber aus dem Bereich, ich weiß ganz genau, wovon du sprichst. Was brauche ich denn als Basis, um mich jetzt auch beispielsweise, so wie ihr, in ein neues Leben zu stürzen oder in ein neues Leben zu schreiten, das vielleicht fernweg ist von dem, was ich habe. Ich meine, ihr habt beschrieben, es ist so eine Entwicklung, die ihr jetzt durchgemacht habt. Aber was brauche ich denn als Basis, um dafür wirklich zu starten und zu sagen, hey, ich biete jetzt das und das an, kann da guten Gewissens auch Geld verdienen und also zieh damit keinen ab. Also das, was ihr ja auch beschreibt, eben das mit diesen Coaches, die sich ganz, also die jetzt überall aus dem Boden schießen, so ist es ja auch irgendwo.
Ja.
Was ist die Basis? Was muss ich mindestens mitbringen? Eure Meinung? Also
für mich ist es ganz wichtig, erstens mal den Mut zu haben, überhaupt mal anders denken zu können, zu sagen, okay, was mache ich denn gerne? Was ist denn vielleicht auch ein Thema, was ich gut kann, was ich vorher aber nie als Berufsoption gesehen habe? Und dann sich rauszuwagen und es mal auszuprobieren und vielleicht auch erstmal für weniger Geld auszuprobieren, weil wir haben auch als Freelancer gestartet mit einem geringeren Stundenlohn, als wir wahrscheinlich jemals vorher verdient hatten. Und haben da einfach gesagt, okay, das ist so ein bisschen auch Lerngeld, dass wir uns entwickeln und mal gucken, was ist so am Markt gefragt, was brauchst du für Qualitäten? Und da ist es für mich auf jeden Fall Mut, dann Offenheit, Flexibilität, aber auch so den Willen, sich weiterzuentwickeln, also den Willen, dir Dinge anzueignen, wie Ben schon gesagt hat, als Texter auch offen zu sein, überhaupt mal lernen zu wollen, auch was da so vor sich geht, weil es gibt alles im Internet an Informationen, man kann sich alles aneignen. Und nur weil wir kein Zertifikat haben, heißt es nicht, dass wir uns nicht wirklich auch weitergebildet haben in verschiedensten Formen. Und ich denke, diese Offenheit, die sollte man auf jeden Fall mitbringen. Und dann auch die Offenheit zu sagen, okay, dann arbeite ich vielleicht erstmal für weniger Geld und gucke, was wollen die Kunden und wie kommt es an und wie wird es nachgefragt und was kriege ich auch für Feedback, auch offen zu sein, sich weiterzuentwickeln und Kritik auch anzunehmen. Und ich denke, dann kommt man Stück für Stück an den Punkt, wo man merkt, okay, jetzt bin ich so gut in dem, was ich tue, jetzt kann ich auch meine Stundensätze erhöhen und das rechtfertigt auch, dass ich niemanden abziehe in dem Sinne, weil ich einfach mich stetig weiterentwickle und besser werde. Mhm, das ist so aus meiner Sicht. Ich weiß nicht, ob du noch was ergänzen möchtest.
Also in dem Zusammenhang stimme ich dir da hundertprozentig zu. Ich würde vielleicht nochmal aus einer anderen Perspektive draufschauen, weil du hast gefragt, was braucht man, was muss man da mitbringen? Und ich glaube, was auch noch ein wichtiger Aspekt ist, ist, sich klar zu machen, für sich ganz persönlich, warum man diesen Schritt eigentlich gehen möchte, sein Leben so zu verändern. Mhm. Weil, ich meine, jetzt gerade, wenn wir sagen, also uns ist wohl bewusst, wie sich das anhört, ne? Wir sind jetzt gerade hier in Thailand auf Koh Phangan, die Sonne scheint, wir sind irgendwie am Meer und haben einen Pool vor der Tür, das hört sich alles so riesig traumhaft an, dass wahrscheinlich jetzt die meisten sagen würden, oh geil, will ich auch. Aber man muss sich da immer bewusst sein, dass es sehr, sehr viele gibt da draußen, die sich das zunutze machen und diesen Lifestyle als digitaler Nomade vermarkten, genau mit dem eben, mit dem Laptop und dem Cocktail unter der Palme sitzend. Easy Lifestyle, alles läuft total locker. Und das ist es halt definitiv nicht. Hm. Es gibt sehr, sehr, sehr viele Herausforderungen auf diesem Weg, die zu meistern sind, die man so im Vorfeld vielleicht gar nicht sieht. Und um das am Ende wirklich meistern zu können, ist es wichtig, sich klar zu machen, was möchte ich denn eigentlich für ein Leben führen? Warum zieht es mich denn raus jetzt aus meinem gewohnten Umfeld? Und wenn da die einzige Antwort ist, naja, weil ich halt unter Palmen liegen möchte und entspannen möchte, dann, naja, dann sollte man sich vielleicht nochmal überlegen, ob da nicht noch mehr dazu gehört, weil das hast du als digitaler Nomade zwar auch, aber arbeiten und vor allem arbeiten an dir selbst musst du ganz, ganz, ganz stark. Mhm. Und deswegen da wirklich so ein paar Schritte zurückgehen und sich mal überlegen, ja, was stelle ich mir eigentlich vor? Womit möchte ich mein Geld verdienen? Soll das nicht was sein, was mir auch irgendwie Spaß macht? Was macht mir eigentlich Spaß? Wo sehe ich irgendeinen Sinn, eine Erfüllung drin? Was kann ich gut? Womit kann ich aber auch Geld verdienen? Ich komme da immer wieder an dieses Ikigai zurück.
Was ist Ikigai, das?
Ikigai ist so ein japanisches Prinzip aus vier Dimensionen, wie man rausfinden kann, wie sein eigener Lebensweg quasi aussieht, was man selber machen soll. Und diese vier Dimensionen sind, was macht mir Spaß, was kann ich gut, was braucht die Welt und was kann ich zu Geld machen. Mhm. Diese vier Dimensionen, die betrachtet man einzeln voneinander und dann schaut man, ob man irgendwas findet, was alle vier Dimensionen so überlappend hat. Weil dann hat man was, was man gut kann, was einem Spaß macht, was die Welt braucht und wo man Geld dazu machen kann. Quasi all das, was man braucht, um am Ende nicht nur ja Geld zu verdienen, sondern eben auch ein glückliches Leben damit zu führen, während man es macht. Und nicht erst irgendwann dann in Rente oder irgendwann, wenn ich dann halt mal irgendwann es geschafft habe, am Strand zu leben oder sowas. Das ist alles Quatsch. Das ist alles dieses, ich muss erst das und das machen, bevor ich dann mal glücklich sein kann, ist immer so schwierig. Mhm. Weil allzu oft stellt sich heraus, dann bist du da und es ist trotzdem nicht so, wie du es dir vorgestellt hast. Mhm. Deswegen, ja, das hat mir auf jeden Fall sehr geholfen. Das ist halt so einen großen Prozess und mein Leben als ein großes Projekt anzusehen und zu schauen, okay, egal, was will ich eigentlich? Und was bin ich auch bereit dafür in Kauf zu nehmen?
Ja, und da kommt ganz klar die Frage, ja, was willst du denn eigentlich und was bist du bereit in Kauf zu nehmen? Kannst du das pauschal für dich sagen oder könnt ihr das auch für euch sagen, was bei euch so ganz oben steht?
Also ich roll mal kurz die Frage von hinten auf, fällt mir gerade leichter. Was wir bereit sind, in Kauf zu nehmen oder was wir auch schon in Anführungszeichen opfern für den Lebensstil, den wir pflegen, ist natürlich ganz klar Sicherheit. Auch wenn es nur illusorische Sicherheit oft ist, aber natürlich wissen wir nie konkret, wie sieht der nächste Monat aus oder wie sehen die nächsten 3 Monate aus. Haben wir genug Projekte, verdienen wir genug Geld? Wie kommt das? Wie ist es mit den Kunden, jetzt auch durch Corona natürlich. Und da opfert man einfach Sicherheit in dem Sinne. dann natürlich Familie und Freunde. Klar sehen wir die per Skype noch und besuchen die immer mal wieder, aber es ist einfach was ganz anderes geworden und sind auch einige Freunde in Anführungszeichen auf der Strecke geblieben, weil man sich einfach so auseinandergelebt hat. Und das ist natürlich schmerzhaft und das ist schade. Und das ist was, was man dafür irgendwie opfert. Und dann grundlegend gab es viele Situationen in den letzten anderthalb Jahren, wo wir dachten, was machen wir hier eigentlich und wo soll das alles hinführen? Und auch Ängste, die dann hochkommen, bin ich irgendwie gut genug in dem, was ich hier anbiete? Kann ich dafür irgendwie Geld verlangen? Also so Selbstzweifel und an seinem eigenen Selbstwert zu arbeiten, das ist eine Herausforderung, immer wieder mit seinen eigenen Dämonen irgendwie klarzukommen. Mhm. Wenn man komplett hundertprozentig selbstverantwortlich für alles in seinem Leben ist. Und das opfert man dann in dem Sinne natürlich. Was wir bekommen oder was für mich einfach einer der größten Werte ist, ist die Freiheit und die Lebendigkeit. Unser Leben ist einfach sehr, sehr lebendig. Es gibt extrem krasse Aufs und extrem krasse Ups dadurch, dass wir einfach einen sehr spannenden Lebensstil haben. Und das ist was, was wir beide, glaube ich, gemeinsam haben, diese Lebendigkeit im Leben einfach als Wert zu haben, aber auch, dass wir schon gucken, dass wir der Welt irgendwie was wiedergeben wollen, in dem Sinne, dass wir langfristig schon gucken, welche Projekte können wir irgendwie durchsetzen, um auch anderen Menschen irgendwie was wiederzugeben und nicht einfach nur für uns irgendwie Geld zu scheffeln oder uns hinzuarbeiten. Ich denke, das ist für mich einfach ein großer Wert auch.
Ja, ja, absolut, absolut. Und was ich dann noch ergänzen kann, ist dieses, in Deutschland lernen wir sehr stark, dass es okay ist oder dass es sogar nötig ist, heute was zu tun, worauf man eigentlich gar keinen Bock hat, damit es einem später besser geht. Unsere ganze Kultur ist dadurch so durchzogen. Ich meine, man kennt es daran, die Leute freuen sich auf Feierabend, Wochenende, Urlaub und Rente. Ja, rede über die Dinge mit irgendjemandem und alle sagen gleich, oh ja, super geil. Aber rede über irgendwie Montag oder anfangen zu arbeiten nach dem Urlaub, finden alle scheiße. Das hat irgendwie die ganze Kultur gemein. Und in der ganzen Zeit, als ich in Deutschland in Deutschland noch gelebt habe und auch meine ganze Umgebung quasi, die Leute um mich drumherum eben so gelebt haben, war das für mich einfach normal. Ich dachte, das ist halt so, dass man halt so lebt und dass es halt diesen Job gibt und der macht halt keinen Spaß, aber ist halt notwendig, damit man halt hier überleben kann und später dann irgendwie in Urlaub gehen kann und eine gute Rente hat. Ich dachte, das ist so. Und erst als ich dann so mal rausgegangen bin durch mein Sabbatical und jetzt auch länger durch unsere Reisen, haben wir gemerkt, das ist was sehr, sehr Deutsches. Das ist eine sehr, sehr deutsche Herangehensweise an das Ganze, eine sehr deutsche Programmierung. Und ich habe auf meinem Sabbatical echt gemerkt, so wow, es gibt ganz viele Menschen, die leben heute schon richtig. Also die warten nicht irgendwo auf irgendwas anderes in der Zukunft, sondern die leben heute schon gut und denen geht's richtig gut. Nicht, dass sie die ganze Zeit nur auf der faulen Haut liegen, in der Hängematte, so wie es in Deutschland dann manchmal dargestellt wird. So, aber na klar arbeiten die auch, aber die machen das jetzt schon gleich. Und das hat mich sehr inspiriert, dass ich gedacht habe, worauf warte ich eigentlich? Und wie kann ich das schaffen, heute schon mehr von dem Leben zu leben, wo ich sage, ist ein geiles Leben? Und das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen komplex an. Konkreter habe ich dann realisiert, dass ich ganz, ganz viele Teile meines Lebens so outgesourced hatte und fremdbestimmt waren. Also allein, und wenn wir mal bei diesem Beispiel Bank bleiben, ich hatte da nie eine große Leidenschaft für, ich habe es halt gemacht, weil ich gut mit Zahlen kann und weil es halt gut bezahlt wurde. So. Aber was ich halt dafür abgegeben habe, mit einem regelmäßigen Gehaltscheck, war, jemand anderes hat mir gesagt, wann ich wo zu sein habe, was ich da anzuziehen habe, welche Aufgaben ich zu erledigen habe. Das habe ich alles outgesourced und es war für mich völlig normal, dass jemand Fremdes das für mich bestimmt. Und ich habe realisiert, okay, das ist ein Tauschhandel. Ich gebe das auf und dafür bekomme ich diese Sicherheit von Angestelltenverhältnissen, Sozialversicherung etc. Und dieser Tauschhandel hat für mich nicht gepasst. Ich habe das Gefühl zu viel gegeben, als dass ich bekommen habe. Und jetzt in einem neuen Leben bekomme ich vielleicht nicht mehr so viel. Zumindest in den letzten Jahren war das teilweise, dass wir deutlich weniger verdient haben. Aber auf der anderen Seite musste ich auch nicht so viel abgeben, weil ich einfach viel selbstbestimmter war. Ich kann selbst entscheiden, mit wem ich welche Projekte angehe. oder mal ganz, ganz klassisch, wann ich aufstehe, ob ich jetzt erst anfange zu arbeiten und dann einen Spaziergang mache oder vielleicht den ganzen Morgen einen Spaziergang mache und erst heute Mittag arbeite. Mhm. Das waren Dinge, die waren für mich persönlich sehr, sehr wichtig. Und ich glaube, das ist nicht für jeden so. Für jeden ist da dieses Verhältnis unterschiedlich. Aber für mich habe ich gemerkt, das ist mir sehr, sehr wichtig. Und deswegen, weil du gefragt hast, was ist es, was ich mir so erhoffe von dem Ganzen? Das ist es. Das hat mich total begeistert und begeistert mich nach wie vor.
Mhm. Auch geht ja auch mit Marlinas Aussage einher, so die Freiheit, auch selbst zu entscheiden. Jetzt eine sehr scharfe Frage und ein wenig, wenig herausfordernd. Wenn ich jetzt an diese gesellschaftlichen Strukturen denke und auch an dieses Geben und Nehmen in einer Gesellschaft, ist es dann für euch egoistisch oder kann man das als egoistisch betrachten, was ihr jetzt macht und wie ihr es tut? Oder ergibt sich aus dem, was ihr tut, ein ganz anderes, neues Miteinander, ein ganz neues Geben und Nehmen?
Eine gute Frage. Also ich denke, dass wir auf andere Arten geben. Also wenn man Geben runterbricht in der deutschen Gesellschaft, ist es ja, ich zahle Steuern irgendwie und die werden für wenig soziale Projekte, kann ich dir verraten, genutzt, aber werden für bestimmte Dinge genutzt, die wir einfach in Deutschland alle schätzen. Ne? Wir haben Straßen, die sind völlig in Ordnung. Wir haben regelmäßig die Bahn und ähnliches. Alles läuft sehr organisiert. Aber trotzdem ist das soziale Miteinander meiner Meinung nach nicht unbedingt so optimal. Zumindest in den meisten Städten. Du gehst in die U-Bahn und jeder guckt auf sein Handy, keiner redet miteinander irgendwie. Also dieses soziale Miteinander ist irgendwie sehr eingeschränkt gegenüber Fremden. Und klar, ich habe im Sozialbereich gearbeitet, dadurch habe ich grundlegend was Soziales wiedergegeben durch meinen Job, aber jetzt ist es für mich gefühlt so, dass ich einfach ganz viele neue Kulturen kennenlerne und vor Ort einfach wiedergeben kann, sei es mit irgendwie Gesprächen mit Einheimischen, sei es durch Volunteering, was wir punktuell machen in Ländern, sei es durch Trinkgelder oder keine Ahnung, also so Kleinigkeiten und natürlich auch, ich kann völlig frei entscheiden, mit wem ich arbeite als Coach, wem ich Rabatt gebe, weil er irgendwie sich das nicht wirklich leisten kann oder weil er arbeitssuchend ist oder alleinerziehend oder keine Ahnung. Mhm. Habe da einfach einen größeren Spielraum und habe jetzt ein viel intensiveres soziales Miteinander mit Menschen, die ich treffe. Wir treffen immer wieder so interessante Menschen und führen sehr tiefe Gespräche, die, obwohl wir uns gerade erst irgendwie ein paar Tage kennen, was ich so in Deutschland vorher nie wirklich hatte. Klar kann man das dort auch haben, aber ich hatte es halt nicht in dem Sinne, in dem Raum, wo ich mich bewegt habe. Und das ist für mich in dem Sinne ja auch was wiedergeben. Und natürlich ist es immer ein Stück weit egoistisch, wenn man sagt, ich gucke nach mir und nach meinem Lebensweg und ich möchte glücklich sein. Aber für mich macht es das aus, wenn jeder nach sich guckt in dem Sinne, dass er glücklich ist, dann muss niemand anders dafür sorgen. Und dann hast du viel mehr Energie über, auch für andere Menschen da zu sein und nach anderen Menschen zu gucken. Das heißt, dadurch, dass ich viel freier bin in meinem Leben und dass ich viel glücklicher bin auch, kann ich viel mehr wiedergeben. Ich habe viel mehr Energie, soziale Projekte zu unterstützen, für meine Freunde da zu sein, für meine Familie da zu sein. Und das ist für mich definitiv nicht egoistisch.
Ja, das trägt viel mehr Potenzial in sich, noch mehr zu geben eigentlich.
Genau, absolut. Wenn man immer erst nach sich guckt in dem Sinne, es ist so falsch in unserer Gesellschaft zu sagen, dass es egoistisch ist,
ja.
Weil man einfach dann erst die Möglichkeit bekommt, wirklich auch Energie zu haben, nach anderen zu gucken. Und das ist, glaube ich, was oft unterschätzt wird. Wenn du dich aufopferst für jemand anderen, dann bist du irgendwann, kann ich dir aus dem Stressmanagement sagen, bist du irgendwann im Burnout oder bist so einfach in Low Energy, dass du ja einfach nicht mehr in der Lage bist, auch nach deiner Familie oder nach Freunden zu gucken.
Ja. Mhm. Absolut, ja. Also das, was du gesagt hast, dieses egoistisch, dieses Wort egoistisch ist in Deutschland sehr, sehr, sehr krass geprägt und ich glaube, sehr viele Menschen haben sehr große Angst davor, als Egoist bezeichnet zu werden, einfach weil es so negativ gebrandet ist. Auf der anderen Seite, wie gesagt, in der Bank, in der ich da gearbeitet habe, da haben ganz viele Menschen bis zum Burnout gearbeitet und sind dann mehrere Monate ausgefallen. Und dann denke ich mir, Ist das dann die Definition von nicht egoistisch sein in der Gesellschaft? Also wenn man sich total aufopfert und da was tut, bis an die Leistungsgrenze am Ende? Das ist, also das, ich habe mich dann nie so für diese Erklärung so verbunden gefühlt. Und ich glaube, am Ende egoistisch ist man nur, wenn man sein Wohl über das der anderen stellt und wenn man über andere hinweggeht oder andere ausnutzt, nur dafür, dass es einem gut geht. Mhm. Und solange man das nicht macht, und ich habe absolut nicht das Gefühl, dass wir das machen, ist man aus meiner Sicht auch nicht egoistisch. Was man natürlich sagen könnte ist, naja, wir sind halt in Deutschland aufgewachsen und wir haben die ganzen Vorteile von Deutschland genossen und jetzt zahlen wir aber Steuern in Zypern und wir geben unser Geld gerade in Thailand aus. Wie egoistisch ist das denn? Das könnte man schon sagen, aber auch die Argumentation finde ich seltsam, weil das halt sowas sehr, sehr Protektionistisches hat, ne? Die ganzen Deutschen bleiben unter sich und das ganze Geld sollte jetzt in Deutschland bleiben, weil alle anderen außerhalb Deutschland sind, ja, was sind die? Sind es halt nicht wert, die Früchte von Deutschland zu tragen oder was. Deswegen, ich sehe das eher so, wieso, wenn es vor allem mir gut tut, ohne dass es jetzt jemand anderem schadet und ich dann die Vorteile von meiner Bildung und von meinem Verdienst jetzt hier nach Zypern und nach Thailand bringe, wieso soll das schlechter sein, als wie wenn ich es nach Deutschland bringe? Das ist eine Sache, die mir nicht so ganz in den Kopf geht. Und dann noch mit der Sache, dass es mir persönlich als Mensch besser geht, ich dadurch motivierter und leistungsfähiger bin und mehr schaffen kann, also wie wenn ich in Deutschland in der Bank sitze und bis zum Burnout acker.
Und Geld hin und her schiebst.
Und am Ende Geld hin und her schiebe, wo ich sowieso den Sinn, naja, ein bisschen drin gesehen habe, aber nie so richtig groß.
Ja, verstehe ich total. Darum war die Frage genauso gestellt. Ihr habt daraus was unglaublich Tolles gemacht und das nehmen wir nachher auch nochmal mit auf. Ich könnte noch stundenlang mit euch so weit philosophieren und vielleicht machen wir einfach eine zweite Folge mal. Was mich aber in dieser Folge jetzt noch interessiert, ist vor allem eins, das habe ich ganz am Anfang angesprochen, was für Vorteile habt ihr denn in Zypern? Oder welche Vorteile bringt Zypern, das Auswandern nach Zypern euch, welche Vorteile?
Also grundlegend ist es, dass wir 2 Monate in Zypern sein müssen, um eine Firma dort haben zu dürfen. Das ist einer der größten Business-Vorteile für uns. Dass der Steuersatz natürlich niedriger ist, ist businesstechnisch auch ein Vorteil. Dass wir dort digitale Buchhaltung komplett machen können, dadurch, dass wir einfach Agenten haben.
Genau, die Bürokratie ist sehr gering im Vergleich zu Deutschland jetzt zum Beispiel.
Ja, dann, dass wir fast immer gutes Wetter haben. Also es ist tatsächlich, glaube ich, so von Dezember bis März ist, glaube ich, auch nicht wirklich gutes Wetter. Aber es geht, glaube ich, nie unter 10 Grad irgendwie. Das heißt, das ist definitiv auch ein Vorteil.
Und die internationale Unternehmer-Community.
Genau.
Wieder auch vorhanden ist, ja.
Und dann ist Zypern einfach auch, wie gesagt, es hat halt viele wunderschöne Strände. Die Mieten sind sehr günstig, das Essen ist lecker, die Leute sind sehr entspannt. Englisch ist zweite Amtssprache, das heißt, so gut wie jeder versteht dich. Und es ist immer noch in Europa und es ist nicht weit von Deutschland. Also ich glaube, mit 4 Stunden Direktflug bist du irgendwie in Deutschland. Ich glaube, aus Österreich kann man 50 € irgendwie nach Zypern fliegen. Also das heißt, die Nähe zu Familie und Friends ist irgendwie auch noch sehr einfach umsetzbar, selbst wenn wir dauerhaft in Zypern wären. Genau, das sind mal so, glaube ich, grob die Vorteile, die man in Zypern hat.
Die sich schon sehr gut anhören. Aber Ben, ich glaube, du hast auch einen Artikel geschrieben, gell, über das Auswandern nach Zypern.
Ja, genau, richtig. Weil uns ging es so, wir hatten ja mit diesem befreundeten Pärchen darüber gequatscht und hatten dann im Nachgang gesagt, okay, wir wollen das machen. Und mit dieser Entscheidung standen wir plötzlich vor einem riesigen Berg von Fragen. Kannst dir wahrscheinlich vorstellen, was genau machen wir jetzt eigentlich? Was müssen wir jetzt alles machen? Und wir hatten auch das Gefühl, wir wissen so wenig darüber, dass wir nicht mal die richtigen Fragen stellen können. Im Sinne von, Gott, was vergessen wir hier gerade? Und es gibt so online einige Infos, aber ich hatte immer das Gefühl, die sind nicht vollumfänglich, beziehungsweise nicht so schön strukturiert, wie ich mir das gewünscht habe. Und deswegen habe ich dann einfach unsere Auswanderungserfahrung in einem wunderbar strukturierten Schritt-für-Schritt-Plan niedergeschrieben. Genau, den man finden kann auf unserer Website journeyofjoy.de. Und da haben wir neben diesem Auswanderungsartikel also wie wir das gemacht haben, wie lange das gedauert hat, etc. pp. Haben wir auch noch verschiedene andere Artikel geschrieben, zum Beispiel über die deutsche Community in Zypern, über die Lebensqualität.
Das Wetter.
Also jeder, der sich für Zypern interessiert, schaut gerne da mal vorbei, findet da super Informationen. Mhm. Und darüber stellen wir auch Kontakt her zu zwei Agenten, mit denen wir zusammenarbeiten.
Ach, mega. Mhm.
Ganze Auswanderung, also diesen ganzen Prozess einfach mit einem begleiten und auch sicherstellen, dass das am Ende wirklich funktioniert. Auch in, wie gesagt, kürzester Zeit. Innerhalb von 4 bis 6 Wochen kann man komplett auswandern, einwandern und Firma gründen und Wohnung finden.
Ach, spannend. Also kann man bei euch quasi Komplettpaket direkt mitnehmen, so?
Genau.
Perfekt.
Ja, doch, so kann man sagen.
Ja, cool. Hey, ich mache eine kurze Zusammenfassung, weil es dann doch viel Inhalte und dann gibt es noch eine letzte Frage an euch, nämlich das, was bei euch als nächstes noch ansteht, bevor wir schließen. Um das so ein bisschen Revue passieren zu lassen, ergänzt mich gerne, wenn ich was vergessen habe. Gerade der erste Step, diesen Schritt zu wagen, hat bei euch irgendwo eine gewisse Zeit auch gedauert. Es war ein Prozess, ihr habt euch damit auseinandergesetzt. Ben, du hattest den IKI-Guide gesagt, den wir auch mal verlinken.
Ikigai.
Ja.
Ja, genau.
Okay, verstehe ich. Den nehme ich auch mit in die Shownotes. Das gucke ich mir selber nachher auch gleich mal noch an. Hattet aber auch durch euren digitale Nomadencamp Austauschmöglichkeiten, auch Unterstützung von anderen Leuten dementsprechend und sogar 2 Jobangebote, die dieses Go with the Flow, wie ihr es gesagt habt, sehr gut vorangebracht habt oder euer eigenen Weg vorangebracht hat. Ihr habt gesagt, zur Person, was muss ich denn vielleicht auch selber mitbringen? Ich muss lernender bleiben, ich muss auch mit Kritik umgehen, ich beginne vielleicht auch mit meinem eigenen Business erstmal mit ein bisschen weniger Geld, um Erfahrungen zu sammeln, bin aber immer auch daran, in der Weiterentwicklung mich weiterzubilden und auch diese Auseinandersetzung mit sich selbst ist ein ganz, ganz großer Anteil, den ihr in eurem Lebenszug da habt, Offenheit auch mal die Richtung zu ändern und auch eine Qualität mitzubringen in der Arbeit, die ihr habt und auf diesen Proof von außen durch Zertifikaten, die habt ihr schon mit und es bringt euch sicherlich auch voran, aber nicht so die Gewichtung drin seht, wenn ihr das Richtige tut oder das Richtige für euch tut. Und hab für euch gesagt, eure obersten Werte, eure obersten Dinge, die ihr so mitnehmt und denen ihr nachstrebt, sind Freiheit und Lebendigkeit, also gerade diese hohen Ups und Downs und das auch jeden Tag zu spüren und nicht dieses, naja, ein bisschen geht's hoch, ein bisschen geht's runter so, sondern schon auch lebendig sich zu fühlen und auch in eurem Business, wo ihr jetzt steht, auch viel mehr zurückzugeben. Es, wenn ich das so sagen kann, mit den neuen Kulturen und dem, was ihr jetzt selbstbestimmt aufbaut, erlebt und weitergebt, schafft ihr ein neues Wir, eine neue Gemeinschaft, ein neues Geben und Nehmen, was über Deutschlandgrenzen hinausgeht. Und das habt ihr unglaublich schön beschrieben, wie ich das finde. Habe ich was vergessen? Ich glaube, das so kann man das in Kürze zusammenfassen.
Das hast du wunderschön zusammengefasst.
Sehr gut. Mega. Ja, cool, dass ihr da wart, ihr beiden, und zu dem Podcast beigetragen habt. Vielleicht machen wir echt einen zweiten Philosophieaustausch.
Ja, sehr gerne. Hat viel Spaß gemacht.
Macht mir auch unglaublich Spaß. Wie geht's denn bei euch jetzt weiter? Was steht bei euch an? Vielleicht habt ihr noch was, was ihr mitgeben könnt oder wo man euch findet, was ihr gerade anbietet. Vielleicht stehen Events an.
Also grundlegend, hattest du es ja gerade von Offenheit und auch mal so die Richtung wechseln zu können oder mal zu schauen, wie soll es irgendwie, ist es gerade okay, wie es läuft. Und wie gesagt, ich biete ja Coachings an. Ich habe aber auch ein Projekt, was noch sehr, sehr frisch ist. Das nennt sich Selbstbewusst Erwachsen. Richtet sich an Eltern mit Kindern von 0 bis 12. Und da geht es einfach darum, diese Themen Selbstbewusstsein, Selbstliebe, aber auch Achtsamkeit, Umgang mit den Gefühlen, einfach schon sehr, sehr früh den Kindern beizubringen und zu ermöglichen, einfach teilweise auch einfacheres Leben dadurch zu haben. Und genau, da bin ich gerade so ein bisschen dran, bin aber auch immer noch dabei, mich zu orientieren und zu schauen, was macht mir eigentlich Spaß, weil ich für mich erkannt habe, ich muss nicht nur eins sein, ich muss nicht nur sagen, ich bin irgendwie Coach oder ich bin Copywriter oder ähnliches, sondern ich kann einfach verschiedenste Sachen machen und kann die trotzdem sehr gut machen. Mhm. Und ja, deswegen stehen in Zukunft sicherlich noch das ein oder andere Projekt an, aber das sind so gerade die zwei Hauptpunkte, mhm. die ich mich stürze. Und dann haben wir in Zukunft noch was ein bisschen Größeres geplant. Vielleicht magst du das.
Ja, genau. Ich hab ja vorhin schon erzählt, dass ich angefangen habe mit dem Texten für andere, habe mich da dann weiterentwickelt zum Berater, der erstmal so eine generelle Branding- bzw. Positionierungsstrategie erarbeitet und dann auf der Grundlage die Story, die Geschichte des Unternehmens erzählt in Form von packenden Texten. Also das Thema Storytelling für mich sehr groß war und ich das mit Kunden aktuell umsetze. Mhm. Und ich werde als weiteren Punkt das Thema Gamification noch mit aufnehmen. Da bin ich gerade dabei, mich einzulesen und das Ziel ist dann, eine Agentur zu gründen, eine Online-Marketing-Agentur, wenn man es so mag, die Selbstständigen und kleinen Unternehmern dabei hilft, mit Storytelling und mit Gamification erfolgreicher zu sein. Und zwar erfolgreicher, ihre eigene Business-Geschichte zu erzählen und aber auch erfolgreicher, ihre Zielgruppe zum Mitmachen zu animieren und denen quasi nicht nur irgendein Angebot vor die Nase zu knallen, sondern mit denen wirklich gemeinsam was zu bewegen, was aufzubauen, was in dieselbe Richtung wie die Firmenwerte geht. Und das Gamification, also die Umsetzung von Spielelementen im Business-Kontext einfach sehr, sehr gut dazu geeignet. Und ja, am Ende sind es einfach psychologische Prinzipien, warum wir Menschen Geschichten geil finden, warum wir Menschen Spiele geil finden. Und am Ende geht es einfach darum, das so ein bisschen aufzudröseln und zu gucken, warum finden wir eigentlich Stories und warum finden wir Spiele geil? Und diese Prinzipien dann auf die Businesswelt zu übersetzen. Und damit kann man ganz, ganz hervorragende, großartige Dinge erschaffen, die über das reine Profitdenken hinausgehen. Da habe ich mega Bock drauf. Und genau, da wird es in Zukunft eine Agentur geben, die wir beide dann gemeinsam leiten. Und ja, das wird 2020 noch geschehen.
Mega. Also das, was wir jetzt schon haben, werden wir in den Shownotes verlinken und das, was auch kommt, werden wir sobald veröffentlichen, sobald es eben da ist.
Sehr gut. Das ist auch ein guter Grund für dann nochmal ein neues Interview zum Beispiel.
Cool. Danke euch beiden, dass ihr da wart.
Ja,
danke. Vielen Dank, dass wir da sein durften. Ja.
Und wenn dir die Folge gefallen hat oder du noch weitere Gedanken und Anregungen für mich hast, dann lass mir gerne einen Kommentar und eine Bewertung da. Ich freue mich auf dein Feedback. In diesem Sinne, Peace and out.